Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 2 Sein eigener Weg. Teil 5 Glaube und Zweifel. Ein einzelner, dünner Windhauch strich glitzernd über den Melar hin und zerbrach das Spiegelbild des runden Wehrturmes von Krummunkeholm. Im Übrigen lagen die Gewässer vollkommen still, gelblich-blank und rätselvoll unter dem flammenden Westhimmel. Martin, der Schreiber, genoss die Stille, während er einsam oben zwischen den Bergen des Südufers umherschlenderte. Die letzten Wochen waren unheimlich bedrückend gewesen. Jeden Tag neue Stöße unleserlicher Konzepte und Entwürfe, eilige Schreiben über Aufgebot und Sold, Aufrufe an die Bevölkerung in Östergötland und Uppland, ermahnende Briefe und Verhaltungsmaßregeln an die Vögte und Befehlshaber, an die Bergleute zu Saalberg, an Herrn Zwanter auf Stegeborg, Herrn Mons auf Bro, an Gustav Olsson, Lars Siggeson, Severin Kiel und 100 andere. Dieser ganze Sommer war ein Hexentanz gewesen. Eben seitdem gerade am Dreifaltigkeitstage bekannt wurde, dass Dacke sich in die Wälder begeben und ein Heer von losen Leuten um sich gesammelt habe. Obendrein war seine Gnaden krank, misstrauisch und unzugänglich gewesen. Vorgestern war er endlich nach Söderköping aufgebrochen. Jetzt konnte man wieder aufatmen. Martin, der Schreiber, stand hoch oben auf der kahlen Steinfläche zwischen den Krüppelkiefern und blickte über die Stadt hin. Zur Linken standen einige Windmühlen als schwarze Silhouetten gegen den gelben Abendhimmel. Vor sich hatte er ein paar niedrige Berghöfe, aus grauen Balken gezimmert, mit Kohlgärten drumherum. Noch weiter unten fiel der gelbe Glanz aus Westen farbig und warm auf die Zinnen des südlichen Tores und über das Festungsrondell vor dem Zoll. Die Schießscharten und Wallgräben lagen in tiefem Schatten. Ein Wasserstreifen leuchtete klar und blank wie der Himmel zwischen den schweren Erdwellen. Mitten in dem unbeweglichen Wasser schwamm die Stadt auf ihren Inseln. Eine Anhäufung roter Ziegelmauern, die im Abendlicht flammten und von grünen Torfdächern mit einem Schimmer von Kupferbraun im Untergrunde, gegen das sich die Schornsteine als weiße Striche abzeichneten. Mitten in dem Wirrwarr von Häusern und Giebeln erhob sich St. Nikolai, die ihr gewaltiges Dach wie schützende Flügel über die Stadt zu breiten schien. Der Turm blickte wachsam über das Wasser hin und erhob seine nadelscharfe Spitze hoch über den Horizont. Noch ein Stück weiter hin lag die Königsburg aufgetürmt mit ihrem gewaltigen Rundturm. Dahinter träumten die dunklen Wälder auf dem nördlichen Ufer. Martin, der Schreiber, liebte es, hier oben auf den Berghöhen herumzuschlendern. Er fühlte sich nicht recht wohl bei der Unruhe und dem Gedränge innen in der Stadt. Hier oben war er fast ebenso einsam wie damals, als er als Junge barfuß auf den Berghöhen oberhalb von Askenes herumsprang. Dort hatte der See ebenso blank zu seinen Füßen gelegen, ebenso steil waren die Felsenhänge abgestürzt, so dass man von oben in die höchsten Fichtenwipfel hinuntersah. Und ebenso schweigend und dunkel hatten die Wälder rings um das Wasser in der Abenddämmerung gestanden. Heute hatte er während der warmen Tageszeit in der Schreibstube gesessen und sich hinausgesehnt. Durch die geöffneten Fenster hörte man die Schritte der neu angekommenen Landsknechte. Die Trommeln dröhnten. Der Quartiermeister schrie mit seiner dünnen Stimme und versuchte, Ordnung in die Listen zu bekommen. Neue, erhebliche Verstärkungen sollten morgen nach dem Süden gehen. Martin hatte den Bericht des Schlossvogtes über den neu angekommenen Getreidezins aus Finnland ins Reine geschrieben. Er hatte sich fast mit ihm gescholten, um ihn dahin zu bringen, dass er unterließ, nach den getrockneten Hechten und dem übergebliebenen Hopfen zu fragen. Dass die Leute niemals wagten, aus eigenem Antrieb zu handeln. Der König würde nur poltern und fluchen und sagen, dass der Vogt klümperige Schwarzgrütze im Kopf habe, wenn er es nötig hatte, nach so etwas zu fragen. Während er heute an seinem Pult über den finnischen Zins und über die Bischofsbewirtung von Delsbo und die ausgebliebenen Ochsen geschrieben hatte, waren seine Gedanken die ganze Zeit durch das offene Bleifenster hinausgeflogen und hatten sich den Spatzen zugesellt, die um das Dach flatterten. Sobald die Arbeit beendet war, war er über die Zugbrücke zur Österlongatter hinuntergeeilt und hatte die Schritte aus der Stadt gelenkt. Jetzt saß er hier auf dem Steilhang und atmete auf. Die Luft war noch warm und völlig still. Der Berg unter ihm begann sich abzukühlen. Aber hätten nicht einige gelbe Birken unten am Strand gestanden, hätte er glauben können, dass es ein Augustabend war. Er ließ die Blicke über das Land fern im Norden gleiten, das bald in der Dämmerung versank. Es war hart, jetzt in Stockholm zu sitzen. Ein ums andere Mal hörte er in den Berichten aus dem Süden Namen nennen, die ihm das Herz stocken ließen. Hier gingen Befehle an Herrn Mons, in Kinder einzufallen und die Aufrührerischen zu züchtigen. Dort kam Botschaft, dass der Pfarrherr zu Proholt aufrührerische Reden führe. Und vor etwa einer Woche hatte er ganz im Vorbeigehen aufgeschnappt, dass es jetzt so unruhig nach Hollerweden hinunter sei, dass ein paar Rotten der holsteinischen Knechte und einige schwedische Adlige, die sich mit dem Aufgebot des Reichsmarschalls in Jönköping hätten vereinigen wollen, nicht weiter als bis Frejerum gekommen waren. Dieses Mal hatte er selber gefühlt, wie er erbleichte. Seitdem hatte er eine Unruhe im Körper, deren er nicht Herr werden konnte. Wieder ließ er die Blicke über die zackigen Konturen der Berge gleiten, die dunkel und unergründlich gegen die erlöschende Tageshelle standen. Ebenso dunkel, obgleich höher und wilder, standen die Höhen um den See daheim. Wie ein lichter Stern, der seine Spitzen in die Einöde flocht, lag die Ebene am See. Jetzt mussten die Kahlschläge fahl daliegen wie ungebleichtes Linnen, in der Dämmerung schimmernd wie lichte Blässen in der schwarzen Stirn des Waldes. Und mitten in dem Stern war ein Buckel mit einem eingefügten, vierkantigen Schmuck. Das war Askennes. Wie sah es jetzt daheim aus? Und was machte anders? Der verrückte Papist. Er ließ sich doch wohl nicht mit in den Aufruhr hineinziehen. Und was machten die Nachbarn? Die Spielkameraden seiner Jugend, die jetzt als Bauern auf den Höfen saßen. Sune und Elif und der lange Staffan und Erik zu Dikareby. Er hatte die Arme überkreuzt auf seine hochgezogenen Knie gelegt und stützte das Kinn gegen die Handwurzel. Weit hinten flog ein einsamer Vogel gen Süden über Longholmen. Er beneidete ihn. Es knirschte auf der Steinfläche hinter ihm und jemand näherte sich. Er sah die dunkle Kontur eines einsamen Mannes zwischen den Krüppelkiefern. Es war ein Bauer mit unförmigen Hosen und weitem Rock. Martin wandte sich wieder zur Stadt hin. Der Fremdling kam indessen näher, und der Schreiber sah sich misstrauisch um. In der Dämmerung schimmerte jetzt das Gesicht des anderen. Ein großes, kindliches Gesicht mit blonden Augenbrauen, spähenden, grauen Augen und ein paar nervösen Zügen um die Nase, die sich bisweilen glätteten. Der Schreiber starrte ihn erstaunt an.
»Kurt, bist du hier?«
Ich dachte wohl, du wärest es, sagte der andere. Was machst du hier? Dem Schreiber fiel es nicht ein, aufzustehen. Kurt Lange war Schreiber wie er selber. Geborener Stockholmer mit deutschen Ahnen. Ein stiller und umgänglicher Kamerad. Bis in den August hinein hatte er in der Kanzlei gearbeitet. Seitdem war er verschwunden gewesen. Martin hatte nie die Ursache erfahren.
Komm und setz dich her. Wo steckst du denn gegenwärtig? Warum hörtest du in der Kanzlei auf?
Der andere setzte sich. Gott befahl mir das, sagte er. Martin blickte ihn verblüfft an. Der andere sah geradeaus auf die Straße hin. Seine Augen lagen tief unter den buschigen, weißblonden Augenbrauen. Es war schwer zu sagen, was er dachte.
Gott? Woher weißt du das?
Hast du kein Gewissen, Martin?
Freilich habe ich das.
Vielleicht, aber es ist verdunkelt. Wirst du nicht herzkrank von deinem Dienst?
Ja, gewiss ist es eine Plackerei diesen Sommer gewesen. Schreiben, bis man einen Krampf in den Arm bekommt und dann obendrein Grobheiten gesagt bekommen, bis das Rückgrat sich verbiegt.
Du siehst die Fehler anderer, aber nicht deine eigenen.
Wie meinst du das?
Du hast selber Schuld. Warum legst du falsches Zeugnis ab mit deiner Feder?
Was redest du da?
Du schreibst jeden Tag das, was nicht wahr ist. Durch deine Feder fließt Satans schwarzes Blut. Das geht in giftigen Strömen über das Land hin.
Er hatte sich zu Martin, dem Schreiber, gewandt. Er redete leise und etwas eintönig. Sein Gesicht war vom Licht abgewandt und schwer auszumachen. Die Augen hatten einen Augenblick weiß geleuchtet, aber jetzt waren sie geschlossen. Er wirkte fast zaghaft, aber er sprach doch mit eindringlichem Ernst.
Ich versuchte, so lange wie möglich treu zu sein. Aber Gott zeigte mir, dass ich stattdessen gegen ihn treu sein solle. Erinnerst du dich jenes Briefes über die Schotten, den ich dir im Sommer zeigte? Erinnerst du dich, wie seine Gnaden den Bürgern befahl, sich deren Gold als Vorschuss zu erschwindeln und sie dann mit schönen Worten und leeren Redensarten hinzuhalten, unterdessen seine Gnaden weiter nachdenken würde über das Gold, wie er es in seine Verwahrung bekommen könnte? Glaubst du, dass ich jemals selig würde, wenn ich weiter solche Briefe schreiben würde? Erinnerst du dich des Getreidezinses, der von den Niederländern nach Oböer Scheffelmaß erhoben, der aber nach Stockholmer weiterverkauft werden sollte, das kleiner ist? Wie viele Male hast du diesen Sommer den Vögten geschrieben, dass sie jetzt den Bauern versprechen dürfen, was sie wollen, wenn sie sie nur zufriedenstellen? Das hat kein Gewicht, sagte seine Gnaden. Bekommt er bloß die Smoländer klein, mögen die Ostgöten sich begnügen. Das ist Betrug. Das ist nicht recht. Das ist schwarzer Satansdienst, so zu schreiben.
Verließest du darum die Kanzlei?
Ja, das war es. Meine arme Seele war in Gefahr. Gott sprach zu mir im Schlaf. Er befahl mir, den Satansweg zu verlassen.
Martin, der Schreiber, fühlte sich unlustig und suchte einen anderen Gesprächsstoff.
»Warum gehst du wie ein Bauer gekleidet?«, fragte er.
»Weil ein Christ aus der Welt gehen und all ihrer Eitelkeit abschwören muss. Glaubst du, dass die Tore des Himmels sich jemals für Halskrausen und Pluderhosen öffnen? Glaubst du, dass man solche silbergeputzten Toren im Himmel trifft, wie im Schlosshof? Ich ging selber einmal den Weg, ganz so wie du jetzt. Aber Gottes Geist befahl mir, aus Sodom herauszugehen.
Sodom? Soll das das königliche Schloss sein?
Kurt Lange machte eine langsame Handbewegung über die Stadt hin.
Da liegt Sodom. Hast du die grausigen Flüche der adligen Herren auf der Schlosstreppe gehört? Das ist Sodom. Hast du das Hurenleben auf den Gassen gesehen? Hast du dem Gekröle und den Schlägereien in den Wirtschaften gelauscht? Hast du die Frauenzimmer gesehen? Mit Haarwülsten und Seidenhandschuhen und Schnürleibern, sogar am Sonntag, geil die Augen mitten in der Stockkirche umherwerfend. Das ist Sodom.
Martin, der Schreiber, sah mit steigender Verblüffung seinen einstigen Kameraden an. Er fühlte sich bedrückt und schwieg. Der andere fuhr mit einer hartnäckig überzeugenden Stimme fort.
Du solltest Gottes Wort mehr zu Herzen nehmen, Martin. Du nennst dich evangelisch, aber du weißt nicht mehr von Gottes wahrem Evangelium als die finsteren Papisten. Schau, wir lesen die Schrift, die ganze große Biblia.
Wir? Welche wir?
Freilich, ich vergaß zu erzählen. Ich arbeite jetzt bei Gerd Hubmeier in seiner Schreibstube. Das ist ein wahrhaft evangelischer Mann. Das Licht kam vor vielen Jahren zu ihm, als Gott den großen livländischen Propheten zu uns sandte.
Wovon redest du?
Von Melchior Buntmakare natürlich. Der gewaltigste Prädikat, der jemals in Stockholm gesprochen hat.
Meinst du Melchior Hoffmann, der den Unfug am Neujahrstag vor dem Herrentag in Westeros anstellte?
Nicht doch machte er irgendwelchen Unfug. Das war etlicher Pöbel, der seinen Namen missbrauchte. Er wollte nur den Gottesdienst reinigen von den abgöttischen Bildern und Ornaten und dem Altarkram. Er tat nur, was Meister Olaus wollte, aber nicht wagte. Er weckte viele hier in der Stadt zur Besinnung. Viele, die seit jenem Tage das Licht des Geistes besaßen. Gorius Holste, wie Hans Böckmann und Lukas Bader.
Ach so, das Pack. In dessen Gesellschaft bist du geraten?
Der andere war offenbar auf die Einwendung vorbereitet. Er sagte eifrig.
Ja, sie wurden vieles Böses danach beschuldigt. Aber das war nicht wahr. Es waren stille und ernste Männer, die nur Gottes Geist ohne Falschen und Falschheit folgen wollten.
Martin, dem Schreiber, war unbehaglich zumute. Er konnte sich nicht recht entsinnen, wie das mit dem Prozess gegen Gorius Holste und seinen Anhang zusammenhing, aber Hochverrat war es auf jeden Fall. War es nicht schlechterdings ein Anschlag gegen das Leben des Königs? Er erhob sich.
»Jetzt gehe ich heim«, sagte er kurz. »Sprich nicht von Verrätern und Meuchelmördern, wenn du Begleitung haben willst.«
»Du urteilst nach dem Augenschein«, sagte Kurt. »Du wie alle anderen. So war das mit mir auch einmal. Aber der Geist öffnete mir meine Augen und gab mir das neue Licht. Du solltest dich mehr um Gottes Wort kümmern, Martin.«
Sie kletterten durch Klüfte den Berg hinunter. Über ihnen leuchteten die ersten Sterne. Das Gelb des Wasserspiegels war zu Silber und Schwarzblau gedunkelt. Einige kleine, bleiche Lichter klimmten unten in der Stadt. Der Schreiber schwieg. Kurt Lange hielt sich dicht hinter ihm, und als sie ebenes Gelände erreicht hatten, nahm er den Faden mit der gleichen, stillen Hartnäckigkeit wieder auf.
»Martin, du nennst dich evangelisch, aber lebst nicht nach dem Evangelium. Oder ist das recht, dass du den Lübecker im Tiska Brinken für die Handschuhe da nicht bezahlt hast?«
Martin schwieg.
»Ist das recht, dass du stattdessen das Geld für spanischen Wein und Hurenlohn ausgegeben hast? War das recht, dass du den Knecht des Küfers beschimpftest obgleich es doch deine Schuld war, dass ihr in der Gasse gegeneinander ranntet?«
Jetzt war Martin erstaunt.
»Woher weißt du das alles?«
»Ich weiß nur einen kleinen, kleinen Teil von dem, was die ganze Stadt weiß. Aber hast du nie darüber nachgedacht, was Gott weiß?« »Da sitzest du und lauscht auf Lasse Helsings unzüchtige Reden, und du lachst und erzählst selber eine prächtig unkeusche Geschichte. Wenn deine Mutter im Zimmer gewesen wäre, würdest du nie so geredet haben. Aber nun war es bloß Lasse Helsing, der Krugwirt, Gerd Lampe und noch einige ungehobelte Gesellen. Und dann der Herr Jesus. Er saß auf dem leeren Stuhl schräg hinter dir, und er hörte zu und schüttelte seinen Kopf. »Martin, du lebst im Dunkeln, und doch hast du Gott rund um dich herum und über dir. Du glaubst, dass du in Heimlichkeit sündigst, aber wenn du das Licht ausbläst, brennt Gottes großes, klares Auge über dir im Dunkeln. Du glaubst, dass du einsam mit deinen Gedanken bist und frei über die Bilder in deinem Herzen verfügst. Aber du stehst vor Gott, als stündest du im Sonnenschein mitten auf dem Schlosshof. Dort betreibst du deine Sünden. Offen und schamlos, vor ewigen und unverwerflichen Zeugen.« Sie waren auf die flache Landzunge vor dem Südtor hinuntergelangt. Sie gingen über den Wallgraben beim Rondell und näherten sich der Zugbrücke vor dem äußeren Torturm. Der Schreiber ging mit langen Schritten voran. Kurt Lange folgte ihm als Schatten. Seine Stimme klang ebenso gedämpft wie hartnäckig und unabweisbar. »Martin, du fliehst. Ganz so, wie ich es tat. Ich floh durch Wochen und Monate. Ich sagte, ich bin ein Christ. Ich bin christlich getauft. Ich glaube alles, was ein Christ glauben soll, und der Glaube allein macht vor Gott gerecht. Ich hörte Meister Olaus. Ich ging zum Abendmahl. Ich war ein so guter Christ wie irgendjemand sonst. Und doch brannte es wie ein Feuer in mir Tag und Nacht. Ein Engel des Herrn schlug mich und sagte, eins fehlt dir noch.«
Sie hatten das Torgewölbe durchschritten und kamen in die Stadt. Die Luft, die draußen auf der Landzunge rau und kalt gewesen war, stand noch mild und lind zwischen den Hauswänden. Voll des starken Geruches von dem Spülwasser in den Rinnsteinen und von den unzähligen dunklen Gassen, wo bleiche Talglichter zwischen aufgestapelten Säcken leuchteten, über Karten und Würfeln auf bierbefleckten Wirtshaustischen oder durch den Herdrauch in rußigen Bürgerküchen. Kurt Lange ergriff den Schreiber am Arm und flüsterte:
»Du solltest mehr auf Gottes Wort achten, Martin. Jetzt ist die Heimsuchung nahe. Vielleicht reitet schon heute Nacht der vierte Reiter durch das Dunkel, der auf dem schwarzen Pferd.«
»Was sagst du?«
»Du solltest mehr auf Gottes Wort achten, Martin. Hast du nicht von den 7 Siegeln in der Offenbarung gelesen? Erst kommt der Reiter auf dem weißen Pferd. Er ist der Prophet. Er hat einen Bogen in der Hand mit den Pfeilen des Wortes, und er zieht aus, um zu siegen. Er hat uns schon besucht, obgleich es nur die Auserwählten sahen. Dann kommt der Reiter auf dem roten Pferd, und ihm ward gegeben, den Frieden fortzunehmen von der Erde, und dass sie sich gegenseitig erschlügen, wie sie es jetzt rund um Kronoberg und Linköping tun. Und ihm ward gegeben ein großes Schwert. Und das rast jetzt mit seiner blutigen Schneide von Söderköping bis Kalmar. Aber dann kommt der Reiter auf dem schwarzen Pferd. Und er hat eine Waage in seiner Hand. Denn sein Name ist Hungersnot und teure Zeit. Und von ihm sagt eine Stimme unter den 4 Tieren: Ein Maß Weizen um einen Groschen und 3 Maß Gerste um einen Groschen. Und dem Öl und Wein tu kein Leid. Merkst du, wie das stimmt? Die teure Zeit ist schon über uns. Das Geld wird wertlos. Der König mag befehlen, so viel er will, dass das Öhr gelten soll wie zuvor. Er kann nicht verhindern, dass in Erfüllung geht, was geschrieben steht. Die Not wird im Lande so groß werden, dass ein Maß Gerste 3 Groschen kostet. Und das Öl und der Wein und all die ausländische Feinkost wird nicht für Geld zu bekommen sein. Die Not wird die Erfüllung der Prophetie nicht hindern können, wie geschrieben steht. Aber wenn der 4. Reiter kommt, und er kommt bald, dann wird ein Viertel der Einwohner des Reiches untergehen. Denn er reitet auf dem fahlen Pferd, das die Farbe einer Leiche hat. Und sein Name ist der Tod, und die Hölle folgt ihm nach. Sie waren die Westerlongatta weit hinaufgekommen. Über ihnen schimmerte noch eine bleiche Dämmerung am Himmel. Kurt Lange hatte den Arm des Schreibers nicht losgelassen. »Martin«, sagte er, »komm mit mir zu Gerd Hubmeier, dann lesen wir die Bibel zusammen.«
»Nein«, sagte der Schreiber hart und riss sich los. »Hat er mit Gorius Holste zu tun gehabt? Dann hüte ich mich, den Hals in die Schlinge zu stecken.«
»Verurteile nicht ungehört, Martin. Vor einem Jahr hätte ich geantwortet wie du.«
»Und in einem Jahr und in Ewigkeit gedenke ich, in gleicher Weise zu antworten.«
»Gott tut Wunder, und er wird auch dir noch die Augen öffnen.«
»Gute Nacht, Kurt. Hüte dich vor jenen Schwarmgeistern.«
»Du solltest mehr auf Gottes Wort achten, Martin. Gute Nacht.«
Er verschwand die Longatta hinunter. Der Schreiber tastete sich in der Gasse voran und kam in seine Kammer hinauf. Durch das kleine Dachfenster konnte er über den Mälar und auf das bergige Südufer blicken. Noch spiegelte die See den schwachen Glanz von Westen her. Die Krumunke-Kirche auf der Insel stand tiefschwarz gegen den Horizont, mit ihrem Dachreiter scharf sich gegen die erlöschende Dämmerung abhebend. Er fühlte sich unlustig. Kein Mensch hatte je zuvor zu ihm gesprochen wie dieser Kurt Lange. Eigentlich hätte er ihn wohl auslachen und ihm einen Tritt in den Hintern geben müssen. Und doch, Kurt Lange war wenigstens seiner Sache gewiss. Selber ging er Tag für Tag in einer immer größeren Ungewissheit. Das große Werk, das dem Reiche Festigkeit und Sicherheit geben sollte, schien niemals so weit von seiner Vollendung entfernt gewesen zu sein wie jetzt. Ganz Smoland war in vollem Aufruhr. Die Östgoten wackelten. Die Uppländer und Dalekalier waren unzuverlässig. Im Süden steckten der alte König Christian und Berend von Mehlen und all die landflüchtigen Prälaten ihre Köpfe wieder heraus. Es hieß, dass sie mit Dacke in Briefwechsel ständen, ja, dass sogar der Kaiser eine Möglichkeit witterte, den Papisten zu Hilfe zu kommen. Der König selber war aus den Fugen, missmutig und der ganzen Regierung leid. Als es mit ihm am schlimmsten war, redete er davon, sich eine Grafschaft in Deutschland zu kaufen und so der Sorge für diese Schweden quitt zu werden, die störrischer waren als ungezähmte Stuten beim Fahren. Das war nun auch ein Faktum, dass der König keine glückliche Zeit gehabt hatte, seitdem der deutsche Kanzler in seine Gunst kam. Er hatte seine alte, sichere Hand gegenüber den Leuten verloren. Er wollte alles allein regieren, und da er das unmöglich schaffte, musste er Untergebenen vertrauen, die die Macht, aber nicht den Verstand hatten. Dass König Gustav herrschte und regierte, das war selbstverständlich. Er hatte Leben und Hals um des Reiches Willen gewagt, als niemand anderes hervortreten mochte. Aber kam da ein Ausländer wie dieser Pihi und steckte die Nase in den Wind und kommandierte, Dann verweigerten die Leute im entscheidenden Augenblick die Gefolgschaft. Martin blickte wieder durchs Fenster hinaus, während er an einem Stück groben Brotes kaute. Fern im Westen leuchtete eine dünne Mondsichel. Es war bestimmt Neumond. Heute Abend würden also spähende Augen über den Hofplatz daheim blicken, hin über die ungleichen Enden der Giebelbalken an den Dachfirsten und hinauf zu dem dunkelnden Nachthimmel. In Askernes und Flottlicke und Artebol würden Maiden und Jungburschen sich heimlich verneigen und verbeugen und sich etwas wünschen, was ihres Herzens heimlichste Heimlichkeit war. Was machte anders heute Abend? Was machte der redliche John zu Flottlicke? Was machte Müllers Karin und Klöckner Petrus und die Leute im Seewitzhof? Warum fühlte er eine solche wunderliche Unruhe und solch Heimweh? Heute Abend wünschte er beinahe, dass er weder Schreiber noch Städter wäre, sondern als Bauer auf Askennes säße. Ein wirklicher Bauer, mit schwarzgefurchten Händen und von der Arbeit gebeugten Rücken. Er ging zur Ruhe und zog das Federbett über sich. Wie gewöhnlich betete er das Abendgebet, das er von seiner Mutter gelernt hatte. Der Engel Gottes geht um unser Haus, trägt goldene Lichter ein und aus. Er trägt das Buch in seiner Hand. Er trägt Jesum im Herzen sein, so schlummern wir in Jesu Namen ein. Amen, fügte er hinzu und schloss die Augen. Aber der Frieden blieb aus. Sonst gab ihm das Abendgebet immer ein Gefühl von Sicherheit. Es war wie eine Beschwörung gegen alles Böse. Zu wem er eigentlich in diesem alten Kindergebet betete, darüber hatte er sich nie genau Rechenschaft gegeben. Aber heute Abend kam der Frieden nicht. Er schob das erst auf Dacke, auf die Unruhe wegen der Heimat und der Zukunft. Aber dann musste er die Wahrheit vor sich selber zugeben. Kurt Lange hatte ihn irgendwo im Gewissen getroffen. Da war ein Widerhaken sitzen geblieben und schmerzte. Er wandte sich schwerfällig zur Wand hin, um einzuschlafen. Es war völlig dunkel um ihn. Aber über ihm leuchtete im Dunkeln Gottes brennendes Auge, ein ewig offenes Auge, das seinen eifrigen und durchdringenden Blick auf ihm ruhen ließ. Unabgewandt, unentrinnbar und allmächtig, alle verborgenen Heimlichkeiten zu erforschen.